NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. November 1946. Der Todestag des Archäologen und Diplomaten Max von Oppenheim.
Was für ein Leben, voller Abenteuer, Entdeckungen, Gefahren, Krieg und Liebe, Schmerz und Tod. Genug Material, um dem Leben des Max von Oppenheim einen Kinofilm zu widmen. Ja, sagt Gabriele Teichmann, Kölner Archivarin und Buchautorin.
Ich fände das toll.
Max von Oppenheim war ein Abenteurer und Entdecker. Heute noch sagen Archäologen wie Professor Richard Zettler in Philadelphia, USA,
ganz sicher hat kein anderer Archäologe eine Ausgrabungsstätte entdeckt, die so intakt war wie der Tell Halaf. Also in der Beziehung sind von Oppenheims Funde wirklich einzigartig. Das gibt's kein zweites Mal.
Aber Max von Oppenheim hatte nicht nur einen Palast im syrischen Sand ausgegraben. Er war auch politisch aktiv im Orient, in einer Welt, die ihn faszinierte, die er liebte und achtete und die er mit Deutschland verknüpfen wollte. Doch es gibt keinen Kinofilm über ihn. Wenn es um den Orient des beginnenden 20. Jahrhunderts geht, dann fällt meist der Name Lawrence von Arabien. Der war Kinoheld, weil er im wahren Leben als Werbeikone des britischen Imperialismus erfolgreich einen Aufstand in der arabischen Welt anzettelte. Ein Coup, der Großbritannien letztendlich die Vormachtstellung im Nahen Osten sicherte.
Denn während Lawrence noch Propaganda gemacht hat für die Engländer, haben sich die Engländer insgeheim mit den Franzosen getroffen und haben das Osmanische Reich untereinander aufgeteilt. Mit den Problemen, die das heute noch macht.
Gabriele Teichmann hat alles von und über Max von Oppenheim gelesen und sie weiß, er wollte etwas anderes. Keinen Kolonialismus, sondern wirtschaftliche Kooperation.
Er hat ein Riesenwerk geschrieben, wo er ganz klar auch sieht, Öl wird der große Energieträger der Zukunft. Er hat aber auch darüber sinniert, wie man das Gesundheitswesen da aufbauen kann, die Bildung, den Tourismus fördern, aber auch, das war ihm sehr wichtig, das traditionelle Handwerk beibehalten. Er hat den Leuten geraten, bleibt fern von diesem ganzen westlichen Trash, bleibt bei euren wunderbaren Traditionen. Das war so sein Credo.
Und er sah auch besser aus als Lawrence von Arabien, sagt Frau Teichmann.
Finde ich schon. Vor allen Dingen als alter Mann mit seinem Salz- und Pfefferbart und seinen großen braunen Augen, die immer leuchteten, hatte er schon was Anziehendes, finde ich.
Aufnahme! Max von Oppenheim, die Erste!
Mit einem alten Mann könnte der Film beginnen. Der über 80-jährige Max von Oppenheim hatte sich nach den vielen Bombenangriffen in den 1940er Jahren aus Berlin nach Landshut gerettet. Dort gab er eine Anzeige auf.
Vorleserin abends 8 bis 10 gesucht. Baron Oppenheim, Landshut, Altstadt.
Und diese Vorleserin könnte nach getaner wissenschaftlicher Arbeit vielleicht zu einem alten Buch greifen, das Oppenheim in seiner Penela-Zeit am Apostelgymnasium in Köln geschenkt bekommen hatte. In Köln war er 1860 geboren worden.
Geschichte des Kaufmanns mit dem Geiste. Man behauptet, o glückseliger, einsichtsvoller König.
Es war das Buch Tausend und eine Nacht, das die Liebe zum Orient entfachte. So steht es in seinen Erinnerungen. Aber stimmt die Geschichte?
Die stimmt,
sagt Christopher von Oppenheim, ein Urgroßneffe des Archäologen. Und es stimme auch, dass Afrika-Reisende, die Oppenheims besuchten und ihre Berichte aus den Wüsten, von der Hitze und den Menschen, Max in ihren Bann zogen.
Gott hatte ihm eine glückliche Reise bestimmt.
Wie der Kaufmann im Märchen begann auch Max von Oppenheim zu reisen. Allerdings hatte er vorher ein paar unangenehme Hürden zu nehmen. Ein Jurastudium zum Beispiel. Eine Auseinandersetzung mit dem Vater. Denn Max galt als das intelligenteste der Kinder und er sollte eigentlich einmal das Kölner Bankhaus der Oppenheims führen.
Aber ich glaube, sein Vater war liberal genug, sehr schnell umzuschalten und das nachhaltig zu fördern. Und später, als die finanziellen Voraussetzungen sich stark verändert hatten durch Inflation, haben dann auch andere in der Familie ihn immer weiter unterstützt im Rahmen der Möglichkeiten.
Er bereiste den gesamten Orient, vom Mittelmeer bis zum Persischen Golf und das meist zu Pferd. Er entdeckte neue Reiserouten und er erkundete die Menschen des Orients, ihre Traditionen und er genoss ihre Gastfreundschaft.
Und er hat sofort angefangen, wissenschaftlich zu forschen, Aufzeichnungen zu machen über das Leben der Beduinen, ihre Bräuche, ihre Abstammungslinien. Das ist ja deren Form, auch Geschichte zu fassen, wer von wem abstammt, wer zu wem loyal ist. Und er hat dann Blutsbruderschaft auch geschlossen mit einem Scheich. Blutsbruderschaft abgesehen vom Glauben.
Eines Tages beim Tee in einem Beduinenzelt im Nordosten Syriens kamen ein paar Männer und erzählten, dass sie beim Ausheben eines Grabes ganz in der Nähe auf dem Hügel Tel Halaf etwas Seltsames entdeckt hätten. Wenige Zentimeter unter der Sandoberfläche. Alte Mauerreste. Max von Oppenheim machte sich auf und tatsächlich, er fand die Überreste eines uralten Palastes. 1910 begann er, mit Altertumsforschern und Beduinen zu graben. Wenige Monate zuvor hatte er seinen Dienst im Auswärtigen Amt quittiert. An dem hing zwar sein patriotisches Herz, aber er hatte ihn nie so ausüben können, wie er es gerne gewollt hätte. Bismarcks Sohn hatte seine Bewerbung gelesen und verhindert, dass Max in den Rang eines Diplomaten erhoben wurde. Er warnte den Vater vor dem so wörtlich Judenbengel. Tatsächlich hatte Oppenheim jüdische Wurzeln, war aber katholisch getauft.
Der moderne Antisemitismus war da schon vorhanden, zu der Zeit in den 1880er Jahren.
Aber wegen seiner Orienterfahrungen wurde er immerhin dem Generalkonsulat in Ägypten als Attaché, als Gesandter zugeteilt. Und so verlebte er in Kairo ab 1896
eine herrliche Zeit, 13 Jahre in dem Traumlande Ägypten.
Und in dieser Zeit hat er ein wunderbares Haus gehabt. Er hat einen opulenten Lebensstil gepflegt, den er durch Vaters Geld finanzieren konnte. Und in diesem Haus hatte er auch einen Harem. Das hatte nichts Amoralisches oder auch Verwerfliches aus Sicht der Frauen. Das waren oft Frauen, die wegen Kinderlosigkeit von Ehemännern verstoßen worden waren. Und er hat immer von denen geschwärmt und hat eben auch gesagt, das waren die besten Sprachlehrer, die man sich wünschen konnte. Von denen hat er eben sein gutes Alltagsarabisch gelernt.
Er lebte, was für einen Deutschen völlig ungewöhnlich war, im arabischen Viertel der Stadt. Und dort auf dem Basar traf er seine erste große Liebe. Eine wunderschöne und traurige Geschichte, gerade richtig für einen Spielfilm. Obwohl die Frau verschleiert war, erkannte Oppenheim ihre Schönheit, so hatte er es aufgeschrieben. Sein Diener fand ihren Namen heraus und sie war verheiratet. Aber diplomatische Geschicke sorgten dafür, dass die Schöne und Oppenheim sich trafen.
Und beide Seiten verliebten sich leidenschaftlich ineinander. Zeynep Hanum hatte Angst, dass ihr Mann die Affäre entdecken würde und hat dann auch oft gesagt, wenn er das herausfindet, dann wird er mich töten und in den Nil werfen. Eines Tages kamen sie dann nicht zum verabredeten Tête-à-Tête und Oppenheim ließ nachforschen und fand heraus, dass sie und ihr Mann Kairo verlassen hatten. Und nach weiteren Forschungen war es dann auch klar, dass der Mann sie tatsächlich wohl umgebracht hat.
Max von Oppenheim heiratete nie und seine zweite große Liebe verlor er ähnlich grausam wie die erste. Diese zweite Frau ist aus Stein, 1913. Die Grabungen am Tel Halaf in Syrien waren vorerst beendet. Die Arbeiter hatten den Palast freigelegt, das Zentrum des Fürstentums Gusana, das bereits in der Bibel erwähnt ist. Unter den Funden auch riesige Steinskulpturen. Sie werden später auf 1000 vor Christus datiert.
Und wenn man sieht, die große Sitzende, seine Lieblingsskulptur vom Tel Halaf, er hat auch in seinen Memoiren mehrfach geschrieben, dass das eine Skulptur ist, die ein bisschen etwas Rätselhaftes hat. Die Mona Lisa in Stein, je öfter man sie anschaut, desto mehr Geheimnis birgt sie. Und das ist so. Und diese steinerne Beziehung hat er eben viele Jahre lang gelebt.
Die zuständige Regierung in Konstantinopel untersagte, dass Oppenheim die Skulpturen mit nach Deutschland nehmen durfte. Und so trat er allein die Rückreise nach Berlin an, wo er die meiste Zeit gelebt hat, wenn er in Deutschland war. Der Erste Weltkrieg brach aus und Oppenheim diente sich dem Kaiser erneut als Orientexperte an.
Er war sicherlich auch in vorderster Linie kaisertreu. Und dazu war sein Beitrag eben eine Art Orientstrategie. Eine zweite oder dritte Front zu eröffnen, um Engländer und Franzosen, um Armeen zu binden.
Oppenheims Strategie bestand in einer Art Dschihad. Doch dieser heilige Krieg hatte mit dem, was wir heute darunter verstehen, nichts zu tun. Er gründete in Berlin eine Nachrichtenstelle für den Orient, die dazu beitragen sollte, dass sich die islamische Welt vor allem gegen die Briten erhob. Damit wollte er auch die Idee vom Pan-Islamismus, von der Einheit aller Muslime, unterstützen. Das war der politische Wille des Sultans in Konstantinopel, der damit das Osmanische Reich zusammenhalten wollte. Ein Aufstand der islamischen Welt sollte dafür sorgen, dass Briten und Franzosen in ihre Schranken gewiesen wurden. Und Oppenheim erhoffte sich zudem eine Win-Win-Situation. Deutschland und der Orient sollten wirtschaftlich voneinander profitieren. Kaiser Wilhelm war von Oppenheims Strategie angetan, was ihm den Ruf einbrachte, ein Spion des Kaisers zu sein. Aber die Briten?
Die Briten haben auf die nationale Karte gesetzt. Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat, die Araber eine der größten Bevölkerungsgruppen. Und die dürsteten nach nationaler Unabhängigkeit und haben im Prinzip die einflussreichsten Araber gekauft, haben aber gleichzeitig die Araber belogen.
Dieser Aufstand endete in kolonialer Knechtschaft. Max von Oppenheim erlebte das alles von Berlin aus, fassungslos, was da vor sich ging. Er widmete sich sodann der Wissenschaft, forschte und schrieb die Geschichte der Beduinen auf, die heute mehr und mehr als Sensation angesehen wird, wie ein Verleger in Beirut sagt.
Die Bücher kamen 2004 auf den Markt. Die Reaktion in der arabischen Welt war einmalig. Die haben da einen Teil von sich wiederentdeckt, den sie gar nicht kannten.
Doch die Schöne vom Tell Halaf ließ Oppenheim nicht ruhen. Er reiste Mitte der 1920er Jahre erneut nach Syrien, ließ weiter graben und schließlich durfte er die Hälfte seiner Funde nach Berlin bringen. Die staatlichen Museen aber blieben ihm verschlossen. Man stellte ihm zwei Fabrikhallen zur Verfügung. Oppenheim gründete dort ein Museum für Zeitzeugnisse, die die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Die amerikanischen Paramount News zeigten ihn Anfang der 1930er Jahre, wie er stolz seine große Liebe präsentierte. Hier sitzt und thront die große Göttin von Tell Halaf, erzählt Oppenheim und berichtet von ihrem steinernen Lächeln. Und es würde ihn freuen, persönlich einmal sein Tell Halaf in Berlin zeigen zu dürfen. Aber dann begann die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Max von Oppenheim galt denen als Halbjude, aber prominente Fürsprecher schützten sein Leben. Doch wofür er lebte, wurde zum großen Teil zerstört. 1943 beim Feuersturm über Berlin. Die Fabrikhallen mit den Schätzen des Tell Halaf wurden dem Erdboden gleichgemacht. Max von Oppenheim zog zu Verwandten nach Landshut. Die schöne Göttin mit dem geheimnisvollen Lächeln war nur noch eine Erinnerung. Die Vorleserin wird kommen und mit ihm seine letzten Monate verbringen. Und vielleicht hatte Max von Oppenheim ihr von seinen 1001 Nacht im Orient erzählt. Er starb am 15. November 1946. Altersschwach mit 86 Jahren an einer Lungenentzündung. Es wird keinen Spielfilm über Max von Oppenheim geben, sagt Urgroßneffe Christopher. Jedenfalls nicht, wenn es ein Heldenepos sein soll.
Max von Oppenheim würde nie als Held gesehen werden. Erstens, weil seine strategischen Überlegungen im Ersten Weltkrieg nichts gefruchtet haben. Zweitens, weil sein Erbe kaum sichtbar ist. Und drittens, weil man eigentlich von Archäologen nicht erwartet, dass sie Helden sind.
Aber Gabriele Teichmann, die Kölner Historikerin, kann sich einen Film sehr gut vorstellen. Der müsste ja auch gar nicht im Jahr 1946 enden. Für sie ist Max von Oppenheim posthum ein Held geworden. Denn die Überreste der zerstörten Skulpturen waren 2001 im Heizungskeller des Berliner Pergamonmuseums wiedergefunden und in jahrelanger Puzzlearbeit zusammengesetzt worden. Eine Ausstellung im Frühjahr 2011 zeigte die Sensation. Über 30 Figuren sind sozusagen wieder auferstanden. Und der Palasteingang aus Gusana soll in ein paar Jahren die Fassade des Pergamonmuseums schmücken. Auch politisch habe Oppenheim gewonnen. Denn während der britische Held Lawrence von damals in der heutigen arabischen Welt keiner mehr ist, wird Max von Oppenheim immer noch verehrt.
Max von Oppenheim, Schlusseinstellung.
Also könnte man durchaus einen Heldenepos drehen. Für den Titel reicht der Name. Max von Oppenheim.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an Max von Oppenheim, der am 15. November 1946 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.